die Kinder, höre ich gerade, die können in eine Kinderbetreuung gehen. Ne, die Vorschulkinder. Ja, hallo. Bevor wir mit der Folie, mit der ersten anfangen, können wir vielleicht direkt einmal Matthäus aufschlagen. Matthäus 21. Vers 6 bis 11. Ich lese mal Matthäus 21, Vers 6 bis 11. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihn aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Der nächste Text ist in Matthäus 27, 22 und 23, zwei Verse. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagen alle, er werde gekreuzigt. Können wir mit der Präsentation starten? Wir sehen hier ein Kind, das sich verletzt und vor Schmerzen aufschreit. Und in der nächsten Szene die alten Leute, die dann auch ihren Schmerz äußern. Und es ist echt ein bisschen witzig. Aber es ist so, ältere Leute können mit Schmerz oft viel besser umgehen. Der Schmerz ist ja auch da. Aber ein Kind verletzt sich, schreit los, aua. Und ältere Leute haben auch oft Schmerzen, haben vielleicht auch gelernt in ihrem Leben, Schmerzen auch zu ertragen. Und das Thema heute soll sein Schmerz. Und es gibt körperlichen Schmerz und seelischen Schmerz. Und das ist auch manchmal sehr schwer zu trennen. Weil körperlicher Schmerz kann zu seelischem Schmerz werden und umgekehrt auch. Weil wir eine Einheit sind. Wenn man in der Bibel liest, liest man manchmal, es werden Seelen geboren. Ja, natürlich nicht die Seele allein, sondern es wurden der und der Familie Seelen hinzugefügt. Also es wurden Menschen geboren, die auch einen Körper und eine Seele haben. Und es ist nicht immer klar voneinander getrennt. Wenn wir über körperliche Schmerzen sprechen, haben wir oft Lösungsansätze. Zum Beispiel hier, die Jungs wissen ganz genau, wenn ihr euch den Finger schneidet, was macht man dann? Kleine Wunde, die blutet. Sag mal. Aua schreien. Aber wenn man dann zu Papa oder Mama geht, was machen die drauf? Ein Pflaster, ganz einfach. Körperlicher Schmerz, die einfachsten Dinge, die wissen wir. Wenn man Kopfschmerzen hat, nimmt man Aspirin. Der eine oder andere wird sagen, nimm keine Aspirin, geh lieber ein bisschen joggen. Dann produziert dein Körper auch Abwehrstoffe, gehen die Kopfschmerzen vielleicht auch weg. Wenn wir eine Prellung haben oder eine Verstauchung, Eispack drauf, erstmal ein bisschen kühlen, Arm, Bein gebrochen, ein Gips, die einfachsten Dinge wissen wir. Und wenn wir über diese körperlichen Schmerzen sprechen, hört man auch oft diese Worte wie Ursachen und Symptome. Man soll halt nicht die Symptome bekämpfen, weil es oft nur kurz hilft, sondern die Ursache. Ist klar, wenn ich irgendwie etwas nehme, um mein Fieber zu senken, weil ich vielleicht eine Entzündung habe, dann hilft das zwar erstmal gegen das Fieber, aber die Entzündung kommt immer wieder, solange ich vielleicht den Fremdkörper in der Wunde habe. Wenn ich da irgendwo einen Splitter habe und der ist entzündet, vielleicht muss ich erstmal den Fremdkörper aus der Wunde rausziehen, also die Ursache bearbeiten. Und dann habe ich auf lange Sicht auch einen Heilungsprozess. Und das Wort lange Sicht, das ist auch wichtig heute. Zeit, Heilung braucht Zeit. Körperliche und seelische Heilung braucht auch oft Zeit. Das geht nicht immer nur, dass man, wenn man seelisch verletzt ist, einmal drüber spricht und danach ist alles in Ordnung. Es gibt seelische Verletzungen, die brauchen Zeit. Ja, das sind die Dinge, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Körperlicher Schmerz. Jetzt habe ich einfach mal so eine Liste von Schmerzen, die ja, die auch unsere Seele betreffen. Ich muss mich jetzt leider umdrehen. Habt ihr das vielleicht auch noch vorne auf dem Bildschirm? Geht das? Einfach nur so durchgehen. Fehlende Grundbedürfnisse ist vielleicht auch erstmal körperlich. Man spürt Hunger, Durst, Essen, Trinken, Schlafen sind Grundbedürfnisse. Manchmal verwechseln wir auch heutzutage in einer Wohlstandsgesellschaft Luxus mit Grundbedürfnissen, dass wir meinen, ich habe jetzt schon Schmerz, weil ich irgendetwas, was eigentlich schon Luxus ist, mir nicht leisten kann. Und es tut mir schon weh, wo andere dann sagen würden, du hast doch Essen, Trinken, Schlafen, sei doch zufrieden, sei doch glücklich. Nein, aber ich brauche das unbedingt auch noch und es tut mir jetzt schon weh. Da merkt man schon, je nachdem, wo du vielleicht aufwächst oder in was für ein Umfeld du steckst, kann das schon mal unterschiedlich sein. Dann ein Verlust. Ein Verlust kann durch viele unterschiedliche Dinge kommen. Zum Beispiel ein Todesfall in der Familie. Das ist nicht geplant. Man weiß irgendwann, aber es tut trotzdem weh. Es ist auch nicht von jemandem mit Absicht irgendwie herbeigeführt. Es ist ein Verlust, der in der Seele wehtut. Dann Enttäuschung. Man hat Erwartungen. Vielleicht hat man zu hohe Erwartungen und ist dann enttäuscht. Vielleicht hat man aber auch ganz normale Erwartungen. Und der andere erfüllt diese ganz normalen Erwartungen aber auch nicht und es tut weh. Verrat, Gewalt, Mitleid. Jemand anders, dem ist was zugestanden. Man hat Mitleid, man hat da einen Schmerz in der Seele für den anderen. Eine Beleidigung. Oft ist unsere Reaktion, wenn man beleidigt wird, weil die Seele ja so ein sensibles Etwas ist, dass man schnell die Seele erstmal verteidigt. Ich gebe mal ein Beispiel. Jemand sagt, du bist blöd. Sagt man oft, ja, du bist selber blöd. Damit hat man den anderen erstmal so ein bisschen abgewehrt. Aber es ist nicht wirklich eine Hilfe. Man ist verletzt. Man wehrt den anderen vielleicht mit demselben Satz erstmal ab. Die Frage wäre jetzt, hat er vielleicht recht? Habe ich vielleicht etwas Blödes getan? Meint er das vielleicht sogar nur gut? Oder wollte er mich verletzen und beleidigen? Weil in der Bibel lesen wir auch über viele Situationen, wenn man das und das macht, das ist Torheit. Torheit könnte man auch sagen, das ist Blödheit, Dummheit. Es gibt natürlich Dummheit in unserem Leben. Aber oft ist man so in Kampfstellung und sagt, wenn einer sagt, ich bin blöd, ja, dann bist du selber blöd und bleib mir vom Leib. Geh weg, das tut mir weh. Aber auch da muss man lernen, mit dem Schmerz, den man vielleicht am Anfang empfindet, umzugehen. Dann Trauma. Trauma ist ein Thema, wo vielleicht, ich sag mal, vielleicht als Beispiel, wenn Kinder etwas erleben, was viel zu schwer für sie ist. Eine Situation, die sie mental überhaupt nicht verarbeiten können. Daraus entstehen Trauma oder halt auch Schmerz, der immer wieder kommt. Vernachlässigung, Gewalt durch andere, immer wieder, bis es zu einem Trauma wird. Und ich finde, bei traumatisierten Menschen sieht man auch manchmal, die werden gefühlskalt. Ich gebe mal so ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel immer geschlagen wirst, dann tut ja der Schlag weh. Wenn diese Person aber jemanden piekst und der schreit Aua, dann wundert sie sich in dem Sinne, wie, pieksen tut dir schon weh? Pieksen würde mir nichts ausmachen, weil ich werde ständig geschlagen. Seht ihr, was ich meine? Dass wenn du starke Schmerzen oder etwas Heftiges erlebst in deinem Leben, dann beachtest du Kleinigkeiten gar nicht. Und vielleicht haust du dann auch mal einen Spruch raus, dem anderen gegenüber, und denkst, ja, das ist ja nichts Schlimmes, aber ihnen tut es schon weh. Und du wunderst dich vielleicht selbst, weil du eine ganz andere Ebene von Schmerzempfinden hast. Dann natürlich Sucht, eigene und andere, kann sehr schmerzhaft sein, weil man vielleicht nicht gelernt hat zu verzichten. Die Fähigkeit zu verzichten ist eine der erstrebenswertesten Tugenden des Menschen für die Menschheit. Die Fähigkeit zu verzichten ist eine Tugend, die man wirklich lernen sollte. Dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Dann die Sinnfrage bei Schmerzen. Wenn ich für meine Kinder leide und einen Schmerz habe, dann hat das für mich vielleicht einen Sinn und ich sage, okay, das ist ja jetzt nur temporär und das ist für meine Kinder, dient dem Besten. Wenn ich aber einen Schmerz erleide, der keinen Sinn macht, tut er noch mehr weh. Ich bin vielleicht irgendwo gefangen, ich werde unterdrückt, ich sehe keinen Sinn darin. Das sind einfach nur erstmal so ein paar Beispiele für seelischen Schmerz. Und ich will natürlich Beispiele aus der Bibel nennen. Wir haben jetzt gerade das gelesen, was oft zu Ostern auch gelesen wird. Jesus wird gefeiert von dem Volk. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man hat zwei Gewänder, das Obergewand wird ausgezogen, auf die Straße gelegt. Man klettert den Baum hoch, schneidet ein paar Palmzweige ab. Und das ganze Volk ist am Feiern und im Aufruhr. Und man ebnet den Weg für Jesus. Er kommt in unsere Stadt, also es ist eine Feier, es ist eine Party in dieser Stadt am Gang. Jesus kommt. Und dann ein paar Tage später. Ja, wen soll ich euch geben? Ja, gib uns Barabbas, kreuzigt Jesus. Ich meine, wo waren die ganzen Leute, die Jesus in der Zeit geheilt hat? Wenn man so Matthäus zum Beispiel, hatte ich heute nochmal durchgeblättert, der hat den geheilt und den geheilt und den geheilt und den geheilt und er wurde gefeiert und das ist Jesus. Ich meine, was für ein Schmerz hat Jesus innerlich durchgemacht, als er in dieser Situation war? Er sieht, ey Leute, ich bin für euch gekommen. Ich will nur das Beste für euch. Und ich habe das ja auch schon bewiesen, indem ich euch geheilt habe. Und ich gebe euch noch mehr. Ich will euch nicht nur körperlich, ich will euch auch seelisch heilen. Und dann kreuzige ihn. Seine Jünger, folget mir nach. Ich meine, das waren keine üblen Kerle. Das waren wirklich keine üblen Kerle. Jesus kommt zu ihnen und sagt, folget mir nach. Die haben alles stehen und liegen gelassen. Die meisten von uns haben das noch nicht gemacht. Die waren wirklich drauf und dran, alles liegen zu lassen und haben Jesus nachgefolgt. Ich meine, das ist hoch anzusehen. Aber dann, einmal die Enttäuschung im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, betet mit mir und sie schlafen ein. Oder könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Ah, man ist zu müde, man ist was auch immer. Dann kommen die Römer und Jesus wird gefangen genommen. Ja, und alle Jünger sind irgendwie weg. Man hat Angst. Keine üblen Kerle, aber wenn es drauf ankommt, hat man Angst. Und ich merke das auch bei mir und ich merke das bei uns, dass wir manchmal wirklich Angst haben. Jesus macht Schmerz durch, körperlich und seelisch. Und Jesus kommt auch an den Punkt, wo er fragt, einmal, Gott, wenn es irgendwie geht, dass der Kelch an mir vorübergeht. Und dann, als er gekreuzigt wird, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich wissen wir das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass Gott ihn nicht für immer verlassen hat. Aber als Jesus die Sünde auf sich genommen hat, hat Gott ihn kurzzeitig verlassen, doch der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus ist auferstanden für deine und meine Sünden, um uns zu erlösen. Ich möchte nicht alle Bibelstellen jetzt lesen, aber nochmal an unser Ja, Gedächtnis appellieren für die, die die Geschichten aus der Bibel kennen. Wir können mehrere Beispiele aufführen. Hiob. Hiob hat auch so gut wie alles verloren. Und dann kommt seine Frau und sagt, du Hiob, du siehst doch, wie krank du bist. Und am Ende sag dich von Gott los und stirb. Und er sagt, du sprichst wie eine törichte Frau. Seine Freunde, ich würde mal sagen, auch die Freunde, das waren gute Freunde. Ich meine, überlegt euch mal. Die sind da hingekommen und haben erstmal 7 Tage mit Hiob in Staub und Asche gesessen. Der war so krank und so fertig. Und als sie das gesehen haben, waren die wirklich bewegt. Ich meine, welcher Freund würde heute schon 7 Tage so mitleiden mit Hiob? Die saßen da und haben mitgelitten und dann fangen sie an und sprechen so, wie wir halt auch oft reden. Allgemeinwahrheiten und Dinge, wo Gott am Ende sagt, die haben gar nicht wirklich mein Wesen verstanden. Es ist gar nicht so, wie die das sagen. Weil die sagten ja, Hiob, überleg doch mal, vielleicht hast du dich versündigt. Du weißt ja, es wird keiner ungestraft, also keiner irgendwie was falsch machen und dann ungestraft bleiben. Mit Sicherheit gibt es da was in deinem Leben. Und Hiob sagt, Leute, bin mir eigentlich keiner Schuld bewusst. Ich habe rein mit Gott gelebt und das ist mit Sicherheit nicht das der Grund. Und es ist auch nicht so gewesen bei Hiob. Und Hiob machte einen Schmerz durch in dieser Zeit, körperlich und seelisch. Wir erinnern uns an König David. David und Bathseba, das war nur körperlich, was da abging. Er kannte sie ja gar nicht. Der hat sie nur gesehen und hatte Lust. Und dann ist es passiert. Bathseba ist schwanger geworden. Und Gott sagt, ja, das ist nicht richtig gelaufen, so wie es gelaufen ist. Und das Kind wird sterben. Und was macht David? Er hat Schmerz. Er geht ins Zimmer. Er isst und isst nichts. Er trinkt nichts. Er betet und fastet. Er versucht, Gott umzustimmen. Es ist ein Schmerz und er zieht sich halt zurück. Wir gehen halt auch oft unterschiedlich mit Schmerz um. Der eine zieht sich eher zurück, der andere spricht gerne eher darüber, je nachdem, welche Situation man hat. David, ich meine, wir sprechen von David. David ist jetzt auch kein übler Kerl. Wisst ihr noch, wo alle bibberten und Angst hatten, als er der Goliath stand und über Gott gelästert hat und David sagt, was? Hallo? Es geht hier um Gott? Der lästert Gott? Also, dem werde ich schon zeigen, wo es lang geht. Und hier, Saul gibt ihm die Rüstung und David sagt, nee, mit so einem klobigen Ding kann ich nicht kämpfen. Ich gehe mit der Schleuder dahin und mit Gott. Ich meine, wir sprechen über David. David hat hunderte Kämpfe mit Gottes Kraft gekämpft und Siege gewonnen oder Siege mit nach Hause gebracht. Und er ist hier in einer Situation, er war auch in anderen Situationen, das liest man ja in dem Psalm oft, in Not und hat zu Gott geschrien und er hat auch oft von Gott Hilfe erfahren. In dieser Situation war es so, dass das Kind sterben musste. Wir sehen Uriah. Uriah, der Ehemann von Bathseba. Was war das für ein Kerl? Er hätte auch sagen können, ja, David hat mich jetzt eingeladen. Gott hat es alles gut geführt in meinem Leben. Wir sind zwar alle gerade zur Zeit am Kämpfen, aber ich kann jetzt beim König essen und trinken und ich kann nach Hause gehen. Hätte er alles machen können, das wäre nichts Verkehrtes gewesen. Aber er hat sich für Solidarität entschieden. Solidarität mit den Männern auf dem Schlachtfeld. Ich weiß, wie die leiden, wie die im Dreck liegen und kämpfen und es ist mir irgendwie innerlich zuwider, jetzt das Leben zu genießen, während meine Kameraden im Dreck liegen und kämpfen. Nein, ich gehe nicht nach Hause zu meiner Frau. Ich werde vor den Toren schlafen und leide mit meinen. Das war sein Umgang mit Schmerz. Solidarität. Ich habe das einfach nochmal aufgegliedert.
Also,
Schmerz durch Verlust, zum Beispiel Schicksal, Fehlentscheidung, Schmerz durch Sünde, eigene Sünde oder die Sünde der anderen und Schmerz, den wir vielleicht auch in Kauf nehmen, zum Beispiel auf dem Missionsfeld oder Selbstaufopferung. Ja, Schmerz durch Verlust. Ein Todesfall in der Familie. Wir leben in einem Land, wo dann vielleicht Krieg ausbricht oder eine Dürre. Das sind Dinge, die man nicht so vorausplanen kann oder voraussehen. Aber es tut weh, wenn es dann passiert. Fehlentscheidungen. Vielleicht habe ich einen Freundeskreis, vielleicht eine gute Umgebung und ich ziehe um. Vielleicht war es eine Fehlentscheidung, weil ich dann merke, da wo ich hingezogen bin, da mag mich keiner, da finde ich keinen Anschluss, ich komme nicht zurecht. Ich habe einen Schmerz zu durchleben. Wir haben das zum Beispiel gesehen, Bibelschullehrer in Australien, die kamen aus Irland, die sind nach England gezogen. Die Kinder hatten keinen Anschluss gefunden, die waren todunglücklich. Ein Jahr später kamen sie zurück nach Australien und haben da wieder gewohnt und den Kindern ging es wieder gut. Sie hatten einfach, ja, sie sind nicht wirklich da angekommen, das hat denen einfach zu viel Schmerzen bereitet und sie sind zurückgekommen. Der Verlust der gewohnten Umgebung hat ihnen schwer zu schaffen gemacht. Vielleicht als nächstes, das Thema Schmerz, den wir manchmal erleiden, durch Sünde, eigene Sünde. Ungehorsam, Sucht, Passivität, Egoismus, man kann diese Liste aufführen bis ins Ultimo. Man kann darüber nachdenken, welche eigenen Sünden uns und vielleicht auch unserer Familie oder unserem Umfeld Schmerz bereiten. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ungehorsam. Ungehorsam Gott gegenüber, weil man in Sünde lebt. Und ja, manchmal ist es sogar so, dass man es gar nicht sieht und denkt, warum passiert mir das alles? Und man lebt vielleicht ständig im Ungehorsam und dann würde man sich doch auch wünschen, wenn vielleicht jemand aus der Gemeinde mal zu einem kommt und sagt, du, für mich ist es eigentlich offensichtlich. Weißt du, du klagst über dein Leid, aber so wie du lebst, ist doch ganz klar, dass Gott einfach auch nicht mit zufrieden. Vielleicht ist es manchmal wirklich was Offensichtliches, wo auch schon die Bibel sagt, ja, wenn du das tust, das ist Torheit oder Dummheit. Passivität, man sagt es manchmal uns Männern nach. Eine Entwicklung, die bei den Männern sehr stark auffällt, Passivität. Männer sind eigentlich die Macher, aber in unserer Gesellschaft ist es manchmal so, dass die Frauen auch sehr viel machen und manchmal hört man das auch von anderen Gemeinden oder auch in Gemeinden, dass die Frauenarbeit sehr, sehr gut läuft und viel passiert, aber dass die Männer auch manchmal zur Passivität neigen und einfach dann auch nur machen lassen. Und auch da muss man sich vielleicht wieder in Gedanken rufen, was will Gott von mir? Ja, die nächsten Punkte, Sünde anderer, Untreue, Enttäuschung, Lüge, Gewalt, Angst, das alles bringt Schmerz hervor. Schmerz, den wir in Kauf nehmen, beim körperlichen Schmerz, den wir in Kauf nehmen, finde ich die Beispiele ganz gut, Muskelkater. Ich weiß, morgen werden mir die Muskeln wehtun, trotzdem gehe ich heute vielleicht joggen oder Volleyball spielen. Das ist ein Schmerz, den man in Kauf nimmt, weil der ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber Man weiß es vielleicht oft schon vorher und das ist okay. Aber wie ist das mit seelischen Schmerzen? Ich glaube, wenn du zum Beispiel missionarisch ausgerichtet bist, weißt du, dass du auch mal beleidigt wirst und dass du auch verfolgt wirst, je nachdem, in welchem Land du vielleicht auch tätig bist oder wie stark dein Zeugnis im Kollegenkreis ist. Das ist ein Schmerz, den du in Kauf nimmst, weil du weißt, diesen Schmerz, den halte ich jetzt aus, weil Gott will, dass ich das tue, was ich tue. Und es ist okay, auch wenn es weh tut, wenn ich vielleicht beleidigt werde. Und ich habe jetzt mal die gesunde und auch die ungesunde Form aufgeschrieben dahinter. Ja, wenn wir über Opfer reden, dahinter habe ich geschrieben, unvorbereitet. Wenn man unvorbereitet als Missionar unterwegs ist, hat man manchmal auch ein Leid zu tragen, das vielleicht einfach auch daraus entsteht. Und man schreitet zu dem Herrn, hilf mir, wie soll ich das am besten machen, aber ich habe mich auch überhaupt nicht gekümmert. Das ist dann ein Schmerz, den du zwar auf dem Missionsfeld hast oder auch als Christ im normalen Leben, aber den man vielleicht auch vermeiden kann, indem man sich um Dinge kümmert. Ein Kulturbanause hat oft das Problem, wenn er zum Beispiel in einer anderen Kultur unterwegs ist und die Kultur überhaupt nicht beachtet, dass er auch da vielleicht einen Schmerz erleidet, weil er vielleicht über ihn gelästert wird und so weiter. Paulus hat es uns beschrieben, dass er den Römern ein Römern war, den Griechen ein Griechen. Das sind alles Dinge, die wir auch auf dem Missionsfeld beachten sollten. Verfolgung, Herausforderung. Herausforderung, damit meinte ich jetzt, wenn man Gott herausfordert, weil man vielleicht meint, mit ihm unterwegs zu sein, kann man sich dann alles erlauben und wenn man dann irgendwie in Not gerät, meint man, ja gut, es ist ja nur, weil ich halt Christ bin. Und da würde ich sagen, wir sollen Gott auch nicht absichtlich in Versuchung bringen. Ja, dieses Gott herausfordern in dem Sinne, wenn er das will, dass du das tust, ja. Wenn du aber etwas tust, weil du das vielleicht nur selbst für richtig hältst und das überhaupt nicht mit der Bibel oder anderen geprüft hast, dann kannst du natürlich auch Verfolgung erleiden und das, finde ich, ist dann vielleicht auch eine ungesunde Verfolgung. Genauso ist das auch bei der Selbstaufopferung. Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel in einem Dienst steckt und es auch manchmal schwer ist, und das für die richtige Sache ist, ist das okay. Wenn du dich aber selbst aufopferst, weil du vielleicht Verlustangst hast, weil du meinst, wenn du das jetzt nicht tust, dann hast du keine Freunde. Oder wenn du das jetzt nicht tust, dann hast du gar keine Anerkennung von den anderen. Dann ist das eine ungesunde Art von Schmerz und Selbstaufopferung. Du klagst vielleicht, aber du tust auch nichts dagegen. Zum Beispiel, wenn sich einer in der Gemeinde aufopfert und zu Hause die Familie komplett vor die Hunde geht, in dem Sinne, weil er sich gar keine Zeit nimmt, dann ist das, finde ich, eine ungesunde Selbstaufopferung. Wenn du dich aber aufopferst, nach deinen Möglichkeiten, dann tut es vielleicht auch manchmal weh. Aber es ist gesegnet. Wenn du dich für deine Kinder aufopferst, du weißt, wenn ich das jetzt tue oder wenn ich jetzt hier verzichte, dann tut mir das weh, aber ich weiß, es ist für meine Kinder, es ist für sie und es hilft. Und dann kannst du diesen Schmerz auch ertragen. Ich hatte zu Ostern ganz über diese Kurzbotschaft einmal darüber gesprochen, über das Gebet oder über einen König, der sich vor einem anderen König erniedrigt hatte, indem er sich vor ihm hingelegt hat. Also ich habe das schon in meinem Leben gehabt, dass ich so am Ende meiner Kräfte war, so, ja, ich muss dazu sagen, mit Sicherheit auch nicht alles gesund, vielleicht auch durch ungesundes Handeln, aber dass man dann so am Ende ist, wo ich dieses Bild des Königs dann vor Augen hatte, der sich dann so hingelegt hatte, wo ich wirklich auch im Liegen schon mal vor Gott, ja, so gebetet habe. Im Sitzen, im Stehen, mit erhobenen Händen, auf Knien, im Liegen, Gesicht nach unten. Natürlich kann man auch, wenn man im Krankenzimmer liegt, mit dem Gesicht nach oben beten. Das meine ich jetzt nicht. Das sind einfach nur ein paar Beispiele, die mir einfielen, dass ich mit Schmerz verbunden habe. Oder kennt ihr das, wenn man so fertig ist, so müde und so kaputt, dass man abends ins Bett geht und man will beten, aber ja, es fehlen die Worte. Dass man kein Wort findet, was man Gott heute Abend sagen kann. Also auch das habe ich schon mal erlebt. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch manchmal so, dass man irgendwo, ja, man ist so ausgelaugt, so ausgebrannt und ja, man würde Gott am liebsten alles sagen, aber man weiß nicht, was man sagen soll. Man ist so voller Schmerz und Gebet in der Natur. Manche erleben Gott auch, wenn sie in die Natur hinausgehen, einfach frei sein, ein bisschen einfach mit Gott allein sein. Lieder singen, tanzen. Ja, auch das ist etwas, wo man den Schmerz, ja, jemand sagte das mal zu Lilly, vielleicht muss man einfach manchmal den Schmerz wegtanzen. Fand ich erstmal witzig, aber es ist wirklich so. Singen oder tanzen, dass man wirklich das in Bezug auf Gott, ja, dass wir sehen, mit wem haben wir es zu tun und dass wir das, was in unserem Herzen oder in unserer Seele da wehtut, einfach zu Gott bringen. Natürlich ist es wichtig, besonders auch als Christ, in einer Beziehung zu Gott zu stehen, wenn wir umgehen wollen mit unseren Schmerzen, dass wir mit Gott leben. Das Gebet, sprich über deinen Schmerz. Ich glaube, ab Teenie-Alter fällt das einem einfacher. Kinder haben oft ihre Probleme damit. Die schreien zwar Aua bei körperlichen Schmerzen, aber bei seelischen Schmerzen ist das sehr, sehr schwierig für Kinder, das auszudrücken. Wenn wir die da als Eltern irgendwie unterstützen können, vielleicht durch Nachfragen, sollten wir das tun. Weil durch Nachfragen findet man manchmal raus, was das Kind wirklich bewegt, wo der Schmerz da sitzt. Und dann kann man auch helfen oder reagieren. Wenn man es nicht weiß, ist das oft schwierig. Und ab Teenie-Alter entwickeln die einfach auch die Phase, wo man auch irgendwo rebelliert, was auch sehr gut ist. Weil wenn das nicht wäre, würden wir Erwachsenen keine oder wenig Selbstreflexion haben und vielleicht auch falschen Wege gehen ohne Widerstand. Das ist sehr wichtig, dass Teenies und Jugendliche auch mal hinterfragen, was wir tun. Sehr, sehr wichtig. Vergeben, Zeit, Distanz. Ich glaube, beim Vergeben gibt es zwei Arten. Einmal die Präventive, dass du dir vielleicht im Vorfeld schon vornimmst, egal wer mich verletzt oder was mir passiert. Ich möchte lieben und ich möchte vergeben. Schon im Vorfeld. Wenn du das vorher schon vornimmst, kann das helfen, wenn du in die Situation kommst. Aber manchmal ist es so, dass dann doch die Situation zu schmerzvoll ist, vielleicht eine heftige Beleidigung oder etwas, was du durchmachst und dann musst du vielleicht den Kontakt mit demjenigen suchen, darüber sprechen. Und dann haben wir oft den Faktor Zeit und auch manchmal Distanz. Es geht nicht immer über Schmerzen zu sprechen und dann ist sofort eine Minute später alles gut, sondern manchmal brauchen wir etwas Zeit und manchmal brauchen wir etwas Distanz, um uns dann wieder gesund zu nähern. Nimm den Nächsten wahr. Manchmal hat jemand schon im Gesicht, in den Augen Schmerzen, aber wir sehen es oft gar nicht. Und wenn man es dann wahrnimmt, kann man vielleicht auch mal nachfragen und kann vielleicht auch über seinen Schmerz sprechen und darüber reden und ihm helfen. Biete Hilfe an und vermitteln. Da hat Martin mir nochmal dieses Beispiel in Gedächtnis gerufen mit dem barmherzigen Samariter. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil es einfach auch beide Seiten zeigt. Der barmherzige Samariter hat jemand in Not gesehen und hat geholfen, soweit er konnte, bis zu dem Punkt, dass er denjenigen in der Herberge abgegeben hat. Und in der Herberge wurde er gesund gepflegt und später konnte er wieder Kontakt aufnehmen. Und ich glaube, so eine Hilfe ist gut, dass du den Teil machst, den du kannst. Aber wenn es darüber hinausgeht, kann man natürlich auch vermitteln. Und dann kann vielleicht jemand, der dann mehr Möglichkeiten hat, jemandem helfen. Seelsorge in der Gemeinde, christliche Lebensberatung. Wenn es noch schwieriger wird, und manchmal das Leben auch ja, sehr schwierig sich gestaltet. Ich würde sagen, christliche Psychologen, das wäre optimal, obwohl auch manchmal da Gott gegen allgemeine psychologischen Erkenntnisse handelt. Aber das tut er in der körperlichen Medizin ja auch, wo der Mediziner sagt, normalerweise dürfte dieser Patient gar nicht mehr leben. Und es ist wie ein Wunder. Also die medizinische Erkenntnis ist begrenzt und die psychologische Erkenntnis natürlich auch. Gott hilft darüber hinaus. Trotzdem macht es vielleicht Sinn, auch einen Arzt oder auch einen christlichen Psychologen manchmal zu Rate ziehen. Oder auch Neurologen. Caroline Leaf, das ist eine Neurologin, die hat ein Buch geschrieben, Detox Your Brain in 21 Days. Das habe ich auch gelesen, also entgifte dein Gehirn in 21 Tagen. Sie sagt, es ist so, dass wir manchmal 4 Tage brauchen, ich bin da kein Experte, aber nur so ganz allgemein gesprochen. Manchmal braucht man 4 Tage, um eine neue Richtung einzuschlagen. Und dann braucht man 21 Tage, um das zu verfestigen. Und ich will das einfach mal so erklären. Wenn wir zum Beispiel einen Rasen haben im Garten, und wir gehen jetzt, zum Beispiel bei uns laufen auch viele Kinder über den Rasen, wenn die jetzt immer einen Weg nehmen, merkt man natürlich ruckzuck, an der Stelle wächst kein Gras. Ne? Man nimmt ja oft die Abkürzung. So, und wenn man das jetzt so 4 Tage macht, ist das so 4 Tage hintereinander, dann ist das schon so eine Gewohnheit. Und dann machst du das 21 Tage und dann wächst da wirklich nach 21 Tagen auch kein Gras mehr. Dann ist das, als ob ein Weg im Garten, ein neuer Weg ist da entstanden. Und so ähnlich, schreibt sie halt, ist das auch mit unseren Gedanken. Manchmal haben wir da auch ein falsches Denken in manchen Dingen, ja. Und dann tut es natürlich auch nochmal besonders weh. Aber vielleicht hilft es manchmal dann, die Gedanken neu auszurichten. Und das können wir natürlich auch oft nur in Zusammenarbeit mit einem Seelsorger auf Gottes Wort auszurichten. Und dann wird der Schmerz vielleicht leichter, weil wir da umdenken. Zum Beispiel, wenn dann einer sagt, du bist blöd, dass man nicht sofort so diesen Weg, den man halt von klein auf kennt, ja, du bist selber blöd, sondern ja, okay, vielleicht bin ich ja wirklich blöd, vielleicht kann man sogar darüber nachdenken oder vielleicht kann man sagen, okay, ich liebe dich trotzdem. Oder oft kommt das ja auch aus einem, warum sagt jemand das zu mir? Entweder wirklich ernst gemeinter guter Rat oder vielleicht braucht die Person selber Zuneigung, Anerkennung und Liebe. Und das ist so seine Art, die er sich dann angewöhnt hat, andere zu verletzen, damit sein eigener Schmerz nicht so weh tut. Manchmal hat das auch wirklich eine natürliche Erklärung. Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Wir haben heute darüber gehört, die himmlische Hoffnung, die lässt einen Schmerz manchmal etwas leichter erscheinen, aber in der Situation nicht immer. Aber Hoffnung ist ein großer Faktor, dass wir wissen, es hat einen Sinn und wir haben eine Hoffnung darauf, dass der Schmerz irgendwann aufhört. Wenn man die Bücher liest über die Gefangenen, zum Beispiel in Russlands Zeiten, wo die dann Schlafentzug und Grundbedürfnisentzug, eigentlich schon fast halbtot in den Zellen ihre Zeit verbrachten, wo denen sogar manchmal die Hoffnung genommen wurde. Und ja, das ist dann ein Zustand, wo weder Gutes noch Schlechtes dich erreicht. Wenn dann jemand sagen würde, du kriegst morgen Essen, das würde dich nicht mehr bewegen. Oder du stirbst morgen, das würde dich auch nicht mehr bewegen. Also solche schrecklichen Dinge haben Menschen schon durchgemacht. Und man kann es nur erahnen, weil man das selber gar nicht nachvollziehen kann. Also ich denke, Schmerz ist ein Thema. Es gibt auch Strömungen, das will ich wirklich nochmal sagen, es gibt Strömungen in der christlichen Welt, die sagen, Schmerz hat nichts mit Gott zu tun und alle Christen müssen schmerzfrei und komplett gesund sein. Ich wäre damit vorsichtig, weil wir wirklich viele Christen kennen, die auch krank sind und auch Schmerzen haben. Und das lesen wir auch in der Bibel. Ich glaube nicht, dass man das so als Theologie formulieren kann. Ich glaube, das ist eine Allgemeinwahrheit, genauso wie die Allgemeinwahrheit auch ist. Jesus ist für alle Sünden gestorben und er will nicht den Tod des Sünders, er will, dass alle gerettet werden. Trotzdem werden aber nicht alle gerettet, sondern nur die, die durch sein Blut reingewaschen sind, die werden gerettet. Und ich glaube, er will auch grundsätzlich, dass wir alle gesund und munter sind. Aber das sind wir nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt und haben Schmerz, seelisch und körperlich, und brauchen immer wieder Beistand und Hilfe. Und ich hoffe, dass wir durch diese Beispiele und diese Gedanken in der Predigt vielleicht da nochmal wieder neu über diese Themen nachdenken und dass es uns hilft. Lass uns noch beten. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Gnade schenkst, dass wir dein Wort einfach haben, dass wir sehen, dass du auch Schmerzen erlitten hast für uns, um uns zu erretten, um uns zu befreien. Und es war nicht einfach für dich, aber du wusstest, es ist für etwas Besseres, für etwas Höheres. Und du hast uns damit Hoffnung gegeben. Und ich bete einfach auch, dass jeder, der körperlichen und seelischen Schmerz erleidet, sich bei dir trösten lässt, aber vielleicht auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen darüber sprechen kann und Hilfe erfährt. Und dass wir dadurch ja, einen gesegneten Zustand haben, bis ins hohe Alter, bis wir dann irgendwann zu dir kommen. Ich bete, dass du einfach diese Gedanken in unser Herzen bewegst. Amen.